Der Text zur Predigt heute steht im Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und dort die Verse 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn er hat Gott wohlgefallen, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ich wünsche dir, Rudi, Gottes Segen für deine Predigt, die den Titel trägt, Wenn Jesus der Herr ist.
Shalom Alechem, ich wünsche euch Gottes Frieden, besonders heute hier in der Gemeinde Örtlimat. Wenn man ausgehend von einem Bibeltext eine Predigt vorbereitet, so ist es gut, wenn man sich verschiedene Fragen stellt. Es geht nicht nur darum, was dieser Text explizit sagt, sondern auch, in welchem Zusammenhang dieser Text gestanden ist und was er uns heute in der spezifischen Situation der entsprechenden Gemeinde zu sagen hat. Ich glaube, dass der heutige Predigttext es in einem mehrfachen Sinne wirklich in sich hat. Und ich möchte dies anhand von vier Thesen darstellen. Erstens ist damit gesagt, um was es im christlichen Glauben überhaupt geht. Zweitens ist damit auch begründet, wieso der Glaube der Christen glaubwürdig ist. Drittens hat Paulus diesen Text in eine spezifische Situation einer frühchristlichen Gemeinde geschrieben. Und viertens ist dieser Text auch heute in unserer Gemeinde lokal, DSV-mäßig und weltkirchenmäßig von Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr erahnen könnt, um welchen Text es sich handelt. Den Ausgangstext meiner heutigen Predigt finden wir im Römerbrief im Kapitel 14, Vers 9. Ihr dürft ihn gerne aufschlagen. Es heißt dort, Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Auf die zuvor erwähnten vier Thesen möchte ich nun eingehen und dabei möchte ich mit den beiden letzteren beginnen. Vom Textzusammenhang her ist klar, dass Paulus diese Aussage gegenüber einer Gemeinde gemacht hat, die Spannungen erlebt hat. Das Miteinander in der Gemeinde Rom war schwierig, weil es in ganz bestimmten praktischen Dingen unterschiedliche Meinungen gab. Paulus spricht von Starken und Schwachen im Glauben. Er spricht von solchen, die Fleisch essen und solchen, die kein Fleisch essen. Dabei ging es wohl nicht um Veganer gegenüber Nicht-Vegetarier, sondern um das Essen von Fleisch, welches Götzen geopfert worden war. Es ging um Gläubige, die gewisse Feiertage einhielten und andere, denen das weniger wichtig war. Aus anderen Texten, zum Beispiel aus der Apostelgeschichte, wissen wir, dass es in der Urgemeinde noch andere Streitpunkte gab. Es ging um die Verteilung von Hilfsgütern, es ging um die Bedeutung von religiösen Formen wie der Beschneidung oder vielleicht sollte man sagen, um die Integration ausländischer Mitglieder. Wie ist es heute? Erleben wir nicht auch Spannungen innerhalb der Gemeinde? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er es hier in der Gemeinde Örtlimat-Krattigen erlebt. Ich aber bin seit über 50 Jahren aktiv in verschiedenen Gemeinden und ich habe schon viele Spannungen erlebt. Da ging es zum Beispiel darum, muss man den Bart wachsen lassen oder darf man ihn abschneiden oder ist genau das Gegenteil der Fall? Es ging um die Frage der Rocklänge. Es ging um Frage der Heiligtumslehre und wer das nicht genau so glaubt, der ist kein Adventist. Es ging um die Frage, darf man Weihnachten feiern? Darf man gewisse Lieder singen? In den letzten Jahren habe ich in verschiedenen Gemeinden Spannungen im Zusammenhang mit der Genderfrage erlebt. Im letzten Jahr sind Konflikte entbrannt wegen der Frage der Zusammenarbeit mit anderen Christen. Darf man in einem Land, wo der Anteil der Bevölkerung, der einen Bezug zum christlichen Glauben hat, wo dieser Anteil immer kleiner wird, darf man da in Fragen, wo man sich einig ist, mit anderen Christen zusammenarbeiten oder ist es besser, sich völlig abzuschotten? Liebe Geschwister, ich bin heute nicht hier, um diese Fragen zu klären. Aber wenn jemand etwas anders macht oder etwas anders versteht, als es den eigenen Vorstellungen entspricht, darf man ihm dann das Christsein, das Adventistsein oder gar den Heiligen Geist absprechen? Paulus geht es in unserem Ausgangstext um solche Fragen. Und Paulus akzeptiert, dass es unterschiedliche Meinungen und Haltungen gibt. Er versucht gar nicht, alle auf die gleiche Linie zu trimmen. Aber er gibt uns einen guten Ratschlag. Wir sollten uns nicht vom Rand her definieren, aus der Abgrenzung herausleben, sondern aus dem Zentrum, vom Zentrum her. Und für Paulus ist dieses Zentrum des Glaubens klar. Er schreibt, Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wieso gibt es eigentlich all diese Konflikte? Habt ihr euch das schon einmal überlegt? Ich habe vor Jahren an einer Supervisorenausbildung mit Professor Michael Dietrich teilgenommen, welcher mehrere Jahre in Friedensau unterrichtet hatte. Er war der Meinung, dass die meisten Konflikte innerhalb der Gemeinde weniger mit den theologischen Fragen, an denen sie sich entzünden, zu tun haben, sondern damit, dass wir als Menschen unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben. Und bei unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen geht es nicht um besser oder schlechter, um richtig oder falsch, sondern es geht um anders. Man kann zum Beispiel in der tiefen Persönlichkeit verschiedene Ebenen unterscheiden. Es gibt Menschen, die sind sachlich, es gibt Menschen, die sind eher warmherzig, Menschen, die sind korrekt, andere sind eher unkonfessionell. Sachliche Menschen streben danach, so unabhängig wie möglich zu sein. Sie vermeiden enge Beziehungen, sie vermeiden die Hingabe an andere. Man kann sie lange kennen, ohne sie eigentlich wirklich zu erkennen. Manchmal sind diese sachlichen Menschen nicht ganz sicher, ob sie ihren Gefühlen trauen können. Deshalb versuchen sie, sie rational zu beschreiben. Sie arbeiten logisch, korrekt und eher intellektuell. Auf der anderen Seite, die warmherzigen Menschen, die sehnen sich danach nach vertrauensvollem Nahkontakt und sie fürchten sich etwas vor dem Alleinsein, der Isolierung oder Trennung. Sie möchten andere Menschen glücklich machen. Dabei sind sie manchmal recht großzügig in der Beurteilung der anderen. Sie idealisieren den Partner, sie entschuldigen seine Schwäche und so weiter. Manchmal zeichnet sie oftmals als bescheiden, als dienend oder aufopfernd. Für andere geben sie einen Teil ihres Ichs auf. Korrekte Menschen wünschen sich sichere und stabile Verhältnisse. Das Bewährte soll bleiben. Sie versuchen, ein System zu finden, in das sie die Dinge ihres Lebens einordnen können. Weil sie nicht sicher sind, ob sie die Aufgaben richtig gelöst haben, zögern oder zaudern sie manchmal. Ihr Arbeitsplatz und ihr Terminkalender sind sauber geordnet und präzise geführt. Die Unkonventionellen auf der anderen Seite, die streben nach Veränderung, nach Neuigkeiten und sie fürchten sich vor Einschränkungen. Die Gegenwart ist wichtig, nicht so sehr, was war oder was kommen wird. Verträge engen sie ein, sie wollen frei sein und frei bleiben. Den Erfolg möchten sie schnell sehen. Versuchungen können sie nicht so leicht widerstehen. Zeitplanung ist nicht ihre Stärke. Sie haben ihre private Logik und Ethik, die für sie selbst stimmt, anderen jedoch manchmal unverständlich ist. Unterschiedliche Persönlichkeiten haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wenn wir schauen, zum Beispiel dieses Profil hier, das entspricht nicht dem, was da unten links ist. Oben rechts das Gelbe, warmherzig, unkonventionell, das sind hier die Evangelisten. Die Evangelisten sind ganz nah bei den Leuten, bei der Auslegung von Texten sind sie manchmal nicht ganz exakt, wenn es nur gut wirkt. Ein Text, der für das Volk bestimmt ist, kann für den Einzelnen angewandt werden. Ganz anders sind die Lehrer, korrekt und sachlich. Die Seelsorger, korrekt und warmherzig. Und die Propheten, die sind eher sachlich und unkonventionell. Da kommt ganz viel Neues. Alle diese Gaben in der Gemeinde, die brauchen aber auch den Apostel, der in der Mitte steht und der das Ganze zusammenhalten kann. Also wie gesagt, diese unterschiedlichen Typen, das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach anders. Sie haben unterschiedliche Schwächen und Stärken und sie erleben auch unterschiedliche Ängste. Obschon die Liebe das wesentliche Kennzeichen ist, anhand dessen Christi Jünger erkannt werden können, gab es schon immer Spannungen in der Gemeinde. Die Existenz von Spannungen spricht aber nicht gegen die Liebe. Da in der Gemeinde unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen, ist die Existenz von Spannungen nicht etwas Schlechtes, sondern etwas zu Erwartendes, etwas durchaus Normales. Die Frage ist also nicht, ob es Konflikte gibt, sondern wie wir mit den vorhandenen Unterschiedlichkeiten oder Konflikten umgehen. Spannungen sprechen nicht gegen die Liebe. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Konflikten oder untereinander umgehen, offenbart aber, ob wir einander lieben. Als hilfreich für einen guten Umgang mit Konflikten habe ich folgendes Modell erlebt. Es ist die Frage, wir alle haben eine Vorstellung von Wahrheit und stellen wir uns Wahrheit vor als Kreis oder stellen wir uns Wahrheit vor als Ellipse? Wenn wir uns Wahrheit als Kreis vorstellen, und da sind die meisten damit einverstanden, dann gibt es ein Problem, weil es dann oft um den richtigen Mittelpunkt des Kreises geht. Oder der Mittelpunkt des Kreises, der bestimmt den Kreis und da reibt man sich dann. Wenn man sich Wahrheit als Ellipse vorstellt, dann erkennt man, wie bei der Ellipse gibt es zwei Brennpunkte. Und auch in vielen Dingen des Lebens gibt es zwei Brennpunkte. Also was ist besser? Ist es besser, wenn wir sparsam sind? Oder ist es besser, wenn wir großzügig sind? Oder leben reife Christen manchmal sparsam, damit sie dort großzügig sein können, wo es gefordert ist? Wenn wir jetzt Konflikte haben, ist es wichtig, dass wir nicht versuchen, den eigenen Standpunkt durchzusetzen, sondern dass wir erkennen, was dem anderen wichtig ist, was der andere Brennpunkt ist. Paulus als Apostel, der in der Gesamtleitung steht, ruft nun alle Beteiligten auf, sich immer wieder am Zentrum zu orientieren. Und deswegen betont er, Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Als ich vor einigen Jahren das Neue Testament im Hinblick auf die Auferstehung und Wiederkunft Christi durchgelesen habe, war ich erstaunt, wie zentral dieser Gedanke war. Mit Ausnahme von zwei oder drei ganz kleinen Briefen kommt er überall vor. Selbst die liberalsten Theologen gehen davon aus, dass Jesus von Nazareth gelebt hat. Einer meinte, dies zu leugnen wäre nicht Papier und Tinte wert. Dass Jesus von Nazareth am Kreuz öffentlich hingerichtet worden ist, wird von niemandem ernsthaft bestritten. Paulus argumentiert, wohl über 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus vor dem König Agrippa und seinem ganzen Hofstaat und dem römischen Prokurator Porcius Festus, dass die Juden einfach nicht glauben wollen, dass Gott einen Menschen, eben Jesus, auferweckte. Aber für ihn, König Agrippa, sei dies ja sicher nichts Neues, denn die Sache habe sich auch nicht irgendwo im Winkel abgespielt, im Verborgenen oder Versteckten. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, beschreibt Paulus, wie Christus nach der Auferstehung vielen Menschen begegnet ist. Zuerst Petrus, dann den 12 Jüngern, einmal gar 500 Menschen aufs Mal und zuletzt auch noch ihm selber. Für Paulus ist die Auferstehung so zentral, dass er schreibt, 1. Korinther 15, Vers 14, und wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätte weder unsere Verkündigung Sinn noch euer Glaube. Im Zentrum des christlichen Glaubens stehen also nicht Fragen der richtigen Lehre, Fragen der Liturgie, der richtigen Gottesdienstform, Fragen der Ethik, Entscheidungen bezüglich der Moral, des richtigen Handelns oder Fragen der sozialen Gerechtigkeit, sondern das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus. Aber was macht diesen Glauben glaubwürdig? Wieso sollen wir das glauben? Wieso können wir das glauben? Es ist bestimmt nicht falsch, wenn man sich Rechenschaft ablegt, wieso man glaubt, was man glaubt. Ich hoffe, habt ihr euch auch schon überlegt. Ich halte es für richtig und wichtig, dass Glaube nicht nur subjektiv stimmig ist, sondern auch auf einer objektivierbaren Grundlage steht. Glauben und Denken sollen nicht im Widerspruch stehen. Sie sollen keine Konkurrenz darstellen. Menschen, welche allein aufgrund subjektiver Erfahrungen glauben, war mir von jeher etwas suspekt. Einfach etwas für wahr zu halten, weil man es schön findet, halte ich, speziell in Krisenzeiten, nicht für genügend tragfähig. Ich erlebe es zwar immer wieder in der Sprechstunde, dass Menschen etwas glauben, einfach weil sie es für schön halten. Was ist der Anker deines Glaubens? Was ist der Anker meines Glaubens? Brauchen wir überhaupt einen Anker? Ich meine ja. Und es tut speziell in unserer schnelllebigen Zeit mit einer sich rasch verändernden Welt gut zu wissen, was krisensicher ist und woran man sich festhalten kann. Was kann in einer Zeit der alternativen Fakten noch als sicher gelten? Früher lagen meine Anker in Fragen wie Schöpfung und Evolution oder den vielen erfüllten Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Zu Schöpfung und Evolution. Die Erfahrung lehrt, dass nichts aus nichts kommt. In meinem Studium habe ich gelernt, dass der Unterschied zwischen unbelebter Materie und dem einfachsten Lebewesen riesig groß ist. Da aber aufgrund der Forschung der letzten Jahrzehnte Leben noch viel komplexer ist, als wir das früher verstanden haben, ist dieser Schritt von unbelebter Materie zu einem Lebewesen noch größer und damit die Evolution noch unwahrscheinlicher geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle biblischen Prophezeiungen, die auf den Messias hinweisen, sich in Jesus Christus quasi zufällig erfüllt haben, strebt gegen Null. Und trotzdem kommen diese Fragen heute für mich mehr Randnotizen gleich. Der Anker meines Glaubens liegt heute, wie bei Paulus, zunehmend in der Auferstehung von Christus. Wenn die Auferstehung nicht geschehen ist, dann sind alle anderen Diskussionen müßig oder wie Paulus es schreibt, sinnlos. Wenn das aber stimmt, wenn dies so geschehen ist, wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann lassen sich auch alle anderen in der Bibel beschriebenen Wunder leicht glauben. Wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann lohnt es sich nicht, darüber zu streiten, wie alt die Erde ist, ob die Schöpfungstage buchstäbliche 24-Stunden-Tage waren, ob die Sintflut genau so stattgefunden hat. Wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann scheinen auch andere Streitfragen plötzlich irrelevant. Es kommt dann nicht darauf an, welche Lieder wir singen, welchen Gottesdienstablauf wir bevorzugen. Wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann ist Gott weit außerhalb unserer menschlichen Vorstellungskraft. Dann überragt er unser Naturverständnis bei weitem und liegt außerhalb unserer wissenschaftlichen Möglichkeiten. Und genau darauf hat uns ja auch der Prophet Jesaja aufmerksam gemacht. Er schrieb: Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Können wir darauf vertrauen, dass Auferstehung und Himmelfahrt Christi wirklich so geschehen sind, wie sie geschildert wurden? Ich möchte euch heute Anteil haben lassen, wieso ich darauf vertraue, dass die Auferstehung wirklich geschehen ist. Zwei Hauptgründe möchte ich anführen. Was für das ganze Leben von Jesus Christus Gültigkeit hat, gilt auch für seinen Tod und seine Auferstehung. Bereits vor über 100 Jahren hat der deutsche Pfarrer Otto Borchert in einem Buch mit dem Titel Der Grundgrund des Lebens Jesu überzeugend nachgewiesen, dass Jesus Christus völlig anders war, als ihn auch die verschiedensten Menschengruppen zu seiner Zeit erwartet hätten. Er war anders als die Juden, die Pharisäer oder die Sadduzäer oder die Schriftgelehrten oder auch die Jünger oder auch die Griechen oder Römer ihn sich hätten ausdenken können. Zur Zeit Jesu nahm jede Menschengruppe irgendwie Anstoß an ihm, weil er eben nicht in das Schema ihrer Gedanken gepasst hat. Und auch heute noch nehmen viele, vielleicht alle Menschen manchmal Anstoß an Jesus, weil er nicht ins Schema ihrer Gedanken passt. Weil Jesus so anders ist, als man das erwarten würde, kann er nicht erfunden sein. Und dies gilt in einem speziellen Maß auch für seinen Tod und seine Auferstehung. Niemand hat das auf Anhieb begriffen, auch seine Jünger nicht. Selbst als sie davon gehört hatten, dass Jesus auferstanden und sein Grab leer sei, haben sie nicht begriffen und liefen traurig davon, Lukas 24, Vers 13. Wenn ich die verschiedenen Berichte im Neuen Testament lese, da verdichtet sich immer mehr dieses Bewusstsein, dass diese Botschaft nicht erfunden sein kann. Wer hätte das tun können? Es passt so nicht ins Schema menschlicher Gedanken. Wenn die Story erfunden wäre, dann ginge sie anders aus. Bezüglich der Glaubwürdigkeit von Tod und Auferstehung von Christus, nicht minder wichtig ist aber der zweite Grund. Die Kraft, die aus dem Auferstehungsglauben herauswächst. Der Auferstehungsglaube, die Begegnung mit dem Auferstandenen hat die Jünger verwandelt. Aus Angsthasen wurden mutige Verkündiger der Auferstehungsbotschaft. Mit Christus als Herr müssen sie sich nicht mehr verstecken. Wer Christus als Herrn anerkennt, wer nämlich ihn als Herr hat, der muss nicht mehr Angst haben, der muss sich nicht mehr fürchten. Nicht vor den Herren dieser Welt, nicht mehr vor König und Kaiser, aber auch nicht mehr vor Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Schulkameraden. Trotz Lebensgefahr haben die Nachfolger Jesu diese Botschaft innert weniger Jahren auf der ganzen damals bekannten Welt der Ökumene verkündigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine bewusste oder unbewusste Täuschung eine solche Wirkung entfalten könnte. Wenn die Story erfunden wäre, dann hätte sie nicht diese Wirkung entfaltet. Dann wären wir wohl heute keine Christen. Letztes Jahr an Ostern habe ich eine Unterhaltung geführt mit der künstlichen Intelligenz, ChatGPT. Wer von euch hat schon mit ChatGPT kommuniziert oder mit anderen Dingen? Gut, ich habe ChatGPT gefragt, ist Jesus Christus auferstanden? Und ChatGPT hat mir beantwortet, ja, Jesus Christus ist auferstanden, das ist gut bezeugt in den Evangelien, aber es wird nicht von allen bestätigt. Also die Juden bestätigen es nicht und die Römer bestätigen es nicht. Also kann ich ganz sicher sein. Dann habe ich gefragt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wie ließe sich erklären, dass die Jünger das Evangelium so schnell verbreitet hätten? Dann hat ChatGPT etwas überlegt und dann hat es mir eine Antwort gegeben, so mit psychologischen Argumenten, die für mich auf keine Art und Weise stichhaft waren. Dann habe ich die nächste Frage gestellt. Ist es wahrscheinlich, dass jemand sein Leben aufs Spiel setzt, um eine Botschaft zu verkündigen, von der er weiß, dass sie nicht stimmt? ChatGPT hat etwas länger überlegt und dann wieder eine Antwort gegeben, die einfach, ja, ich kann mit der nichts anfangen. Dann habe ich gesagt, danke, sag mal ehrlich, hältst du deine Antworten im Falle der Jünger für zutreffend? Dann hat ChatGPT geantwortet, rein psychologische Erklärungsmodelle können einiges beisteuern, besonders was Gruppendynamik und die Verstärkung gemeinsamer Erfahrungen angeht. Doch sie greifen zu kurz, wenn man allein mit Kalkül, Dissonanz oder Machtmotiven arbeiten will. Bei den Jüngern liegt das plausibelste Narrativ darin, dass sie aufrichtig von etwas Überirdischem überzeugt waren, das sie selbst als Begegnung mit dem Auferstandenen interpretierten. So erklärt sich ihr entschlossener Einsatz weitaus stimmiger als mit bewusster Täuschung oder bloßem Opportunismus. Also ich habe zwei Dinge gelernt. Der künstlichen Intelligenz zu vertrauen ist nicht ganz so belanglos, weil sie kann Antworten geben, die sie selber nicht glaubt. Abgesehen davon, dass es ja gar nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern nur mit Wahrscheinlichkeit, sind ja nur Sprachmodelle. Also da sollte man vorsichtig sein. Aber immerhin, das plausibelste Narrativ ist, dass die Jünger wirklich davon überzeugt waren, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Wie ihr ja wisst, habe ich 2002 eine Herzoperation gehabt und dann habe ich das Buch gelesen, Väter der Christenheit. Es enthält Kurzbiografien von vielen Männern und Frauen des Glaubens, seit der Jüngerschaft bis heute oder bis 1950. Und dabei habe ich festgestellt, dass dort, wo dieser Auferstehungsglaube herrscht, durch die Jahrhunderte hindurch eine menschenverändernde und kraftspendende Wirkung von ihm ausgegangen ist. Mit Christus als Herr bekommt das Leben eine ganz andere Qualität. Christus ist ein guter Herr. Christus befreit aus den Abhängigkeiten dieser Welt und er befreit zur Liebe. Wer Christus zum Herrn hat, wird sein Leben so gestalten, wie Christus es wünscht. Wer Christus zum Herrn hat, der hat ihn auch zum lieben Freund. Und Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und als neues, wichtigstes Gebot hat er ihnen das Gebot der Liebe gegeben. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr einander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mit Christus als Herr bekommt das Leben eine ganz andere Qualität. Ich bin überzeugt, dass dies auch heute noch der Fall ist und wünsche es in einem zunehmenden Maße für euch alle und auch für mich. Eine letzte Frage noch, die mich seit gut 40 Jahren, fast 50 Jahren beschäftigt, möchte ich noch erwähnen. Sie stammt aus dem Briefwechsel zwischen Dietrich Bonhoeffer und seinem Freund Eberhard Bethge im Büchlein Widerstand und Ergebung. Entschuldigung. Bonhoeffer stellt sich die Frage, wie kann Christus der Herr der Religionslosen werden? Wie kann Christus der Herr werden, auch im Leben von den Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, die nicht in eine Kirche gehen, die überhaupt nichts mit Religion am Hut haben. Es geht um neue Formen, neue Religionen und falschen Götternanhang. Es geht hier um die Frage der Herrschaft. Ich habe bis heute keine definitive oder gar kollektiv gültige Antwort auf diese Fragen gefunden. Ich meine aber, je ausgeprägter Christus der Herr in unserem Leben, in meinem und deinem Leben ist, je stärker unser Alltagsleben von diesem Auferstehungsglauben her geprägt ist und je stärker auch unser Leben von anderen als sinnvoll wahrgenommen werden kann, je mehr sie unser Lieben spüren, desto eher ist es wenigstens für die Menschen möglich, dass sie Christus als Herr annehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit uns in Kontakt kommen. Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Dies ist absolut gemeint und inklusiv. Möge diese Erkenntnis uns zu einer immer innigeren Liebensgemeinschaft mit unserem Herrn führen, welche in die Welt ausstrahlt, in der wir leben. Amen.